Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, liebe Leute da draußen. Es ist Donnerstag, es ist Zeit für euren Lieblings-Gitarcast, der einzig wahre Gitarcast auf dieser Welt. Nein, es gibt natürlich noch andere. Und wie ihr festgestellt habt, aktuell sind wir recht regelmäßig am Start mit unserer Gitarcast-Runde. Vielleicht nicht ganz im wöchentlichen Rhythmus, vielleicht auch nicht ganz im zweiwöchigen Rhythmus, aber einigermaßen regelmäßig, unregelmäßig. Und ich will nicht zu viel quatschen. Ach doch, das will ich natürlich schon auch sagen. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit der letzten Folge gehabt mit Pogo McCartney. Super Talk, super Typ und es geht nahtlos direkt weiter. Wir bleiben auch so ein ganz kleines bisschen wahrscheinlich auch in so einer erweiterten Bubble und deswegen freue ich mich extremst, dass ich heute den Dennis Scheider am Start habe. Hi Dennis.
Hi, hallo.
Wie geht es dir? Erstmal diese obligatorische Frage.
Schöne Frage, gute Frage. Mir geht's gut. Ich habe mich auch so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir auch schon ein paar Folgen angehört. Ich bin gespannt.
Das ist ja gefühlt schon wie so eine, gefühlt die wichtigste Einstiegsfrage. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Wo geht denn heute die Standleitung hin? Von Essen nach wo?
Ich bin tatsächlich in Berlin, ich bin in Neukölln.
In Neukölln? Okay, da war ich noch nicht. Also Neukölln ist neu. Sonst ist halt immer
Friedrichshain. Ist es so?
Ja, wirklich. Sonst ist halt immer Friedrichshain und Kreuzberg und ich weiß auch nicht. Ich glaube Friedrichshain, Kreuzberg, da geben sich die Leute mal die Klinke in die Hand. Aber Neukölln wäre neu für mich und ich glaube, da war ich auch physisch auch noch nicht. Bei den ganzen Berlin-Besuchen habe ich bis jetzt Neukölln immer noch nicht untergebracht bekommen. Freut mich, mal wieder nach Berlin zu kommen.
Okay, okay. Sehr gut, aber ich hab mir ja, wie gesagt, schon so ein, zwei Folgen angehört und dann, ich habe schon rausgehört, dass du nicht so ein Berlin-Freund bist, glaube ich.
Das hört sich so fies an, ich weiß nicht, kennst du das? Also ich meine, am Ende, anders, nochmal ganz von vorne aufgerollt. Es gab früher vor Facebook dieses StudiVZ, kennst du das? Dieses Studierenden-Verzeichnis?
Ja, genau. Tatsächlich.
Und da konnte man dann immer so Gruppen selbst generieren und dann so Gruppen beitreten. Und da gab es halt eine Gruppe, die hieß immer, ich glaube, die hieß so, und das war aber auch ein Sticker, der dann irgendwo in Berlin, glaube ich, auch am Start war. Ich glaube, der Sticker war irgendwie Berlin mich nicht voll. Weil man diesen Drang einfach hatte, halt ganz, ganz oft nach Berlin einfach zu gehen, weil ich auch verstehen kann, weil da geht halt natürlich viel mehr als ganz oft in den Städten, in denen man aufgewachsen ist, ohne jetzt den Städten nahe treten zu wollen. Und dann war ich immer so ein bisschen, ich will nicht nach Berlin. Oder wie Kraftklub natürlich auch gesungen haben, ich will nicht nach Berlin, das hat mich nie so abgeholt, aber ich bin trotzdem gerne da. So, das sage ich jetzt dazu. Ich mag Berlin.
Verstehe ich.
Aber ich könnte auch die
andere Seite verstehen, weil guck mal, ich komme auch vom Dorf eigentlich oder von einer kleinen Stadt. Und mich hat es auch irgendwann halt in die größere Stadt gezogen, weil hier einfach mehr passiert und so weiter. Hier ist einfach auch mehr in Richtung Musik und so los gewesen immer schon. Und bin aber auch total, ich kann das total verstehen, wenn man sagt, ey, ist mir das Jahr alles auch langsam zu wuselig oder zu voll oder zu weiß ich nicht, man hat auch mal Bock auf Ruhe so. Und ich finde halt auch vor allen Dingen in den letzten Jahren ist das hier auch einfach sehr voll geworden und sehr nochmal hat einen anderen Vibe gekriegt so.
Aber okay, hol mich mal kurz ab. Du kommst, welche Kleinstadt ist das denn, wenn ich fragen darf,
wo du herkommst? Und zwar, ich komme aus Rheine bei Münster.
Ah, kenne ich. Da gibt es doch auch dieses Hypopalamus, ist das? Dieser Konzertladen, ist das nicht da? Oder vertue ich mich gerade?
Ja, das in Rheine.
Ich meine, da gibt es so einen Konzertladen, Hypothalamus oder sowas. Da war ich mal auf ein paar Shows. So ein.
Echt, oh Gott, jetzt, das kenne ich jetzt gerade gar nicht. Das sagt mir jetzt vom Namen nichts.
Oder vielleicht vertue Aber liegt so hinter Münster oder nicht, ne? Oder? Je nachdem, von wo man kommt, muss man dazu sagen. So, für mich ist alles Ruhrgebiet.
Ja, ja, so eine halbe Stunde von Münster ist das entfernt.
Okay.
Genau, genau. Und genau, und da bin ich aufgewachsen und dann bin ich halt irgendwann später nach Münster gezogen.
Ja. Ja, na gut, da geht natürlich dann schon ein bisschen mehr in Münster, ne? Und das ist ja die Fahrradstadt schlechthin.
Auf jeden Fall. Ja.
Und wegen wahrscheinlich.
Der Fahrräder bin ich dahin. Nein.
Wollte ich gerade sagen, natürlich, genau, das ist so, genau. So, wo ist denn die beste Fahrradstadt? In Amsterdam oder Münster? Ah, ich geh jetzt nach Münster so. Na, ich gehe mal davon aus, dass natürlich, das hat mir auch, das weiß ich, weil da gibt es jetzt gerade Parallelen zum Talk mit Felix, nämlich, dass in Münster auch musiktechnisch natürlich extremst viel ging so. Ne? Muss man, also ist super, super Musikstadt natürlich.
Auf
auch
jeden Fall. Also Ja, auf jeden Fall. In Münster gibt's eine Musikszene. Also in Rheine gab es halt tatsächlich auch eine Musikszene, so. Wenn auch eine kleinere wahrscheinlich oder auf jeden Fall. Aber in Münster gab es auf jeden Fall eine Musikszene. Und also zum Beispiel Messer, die kommen da ja auch her. Ne?
Liebe Grüße, Pogo. Ja, genau. Ja, das habe ich mir angehört auch.
Ja.
Wie geil, das ist jetzt gerade so, ich finde das immer geil, was es für einen Podcast immer so Parallelen gibt. Und jetzt haben wir so diese Münster-Connection kommt jetzt hier. Jetzt kommt so diese, ne? Jetzt kommt das Münsterland so. Da gibt es ein großes Feature zu. Ich glaube, ich pick mir das jetzt einfach immer so raus.
Münster-Feature, ja.
Genau, Münster-Feature heute am Start. Okay, und jetzt nochmal ganz kurz, dann bist du, okay, dann irgendwann ab nach Berlin so. Wann war das ungefähr?
Ja, 2007 war das ganz genau.
Mhm. Okay, das muss aber doch noch wirklich ungefähr die Zeit gewesen sein, wo noch, also ey, correct me if I'm wrong, aber so ein bisschen Aufbruchstimmung noch war, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen Mieten noch günstiger waren und wo dann echt nochmal so ein Strom, wo viele nach Berlin gezogen sind oder nicht, ne?
So. Auf jeden Fall. Also das war 2007 bin ich hier hingezogen und ich bin hier auch nach Neukölln gezogen und das war halt hier noch so quasi Brachland. Ne? Ich hab irgendwie mir hier Wohnungen angeguckt ich habe mir diese Wohnung hier angeguckt zum Beispiel und dann habe ich mir in der Zwischenzeit mein Bein gebrochen und lag drei Wochen flach und habe dann danach den Typen von der Wohnung angerufen und habe gefragt, ist die Wohnung noch da? Und er hat gesagt, natürlich. So. Und dann bin ich hier eingezogen. Also das heißt, also das war noch anders hier. Und ich habe immer gedacht, so das ist hier nur Übergang für mich in Neukölln. Ich weiß auch nicht so, hier ist irgendwie nicht viel los. Ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, assi, aber die Mieten sind günstig. Und daraus sind dann aber 15 Jahre jetzt geworden. So, und ich bin immer noch in Neukölln tatsächlich, ja, genau. Weil es einfach jetzt auch natürlich eine andere Situation ist, ne? Also es ist halt irrsinnig voll, du kannst nicht einfach mal so umziehen, das ist nicht möglich.
Ich finde es ein bisschen geil für die Leute, wenn ihr jetzt gerade kurz nicht ganz zugehört habt. Der Dennis hat gerade eine Story von 2007 erzählt. Also ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr euch um eine Wohnung in Berlin bewerbt und euch zwischenzeitlich ein Bein bricht und dann drei Wochen dann lang nicht hinter der Wohnung hinterher seid, die Wohnung wird wahrscheinlich nicht frei sein. Also das muss man hier kurz nochmal einräumen. Das ist
das zur Erklärung, genau.
Genau, also falls ihr nicht ganz auf der Höhe gewesen seid. Ey, aber ganz ehrlich, ne, wie krass ist das bitte? Ich meine, das habe ich wahrscheinlich schon ein paar Mal im Podcast erzählt, aber die Story muss ich jetzt trotzdem nochmal teilen. 2021, glaube ich, war ich auch mal wieder in Berlin, habe ich Podcast mit dem Ace gemacht, damals noch ZSK. Dann, das haben wir in Kreuzberg in so einem Studio von ihm aufgenommen. Dann bin ich so durch Kreuzberg gelaufen und gerade so an der Spree, da sind ja jetzt auch super viele Firmen halt irgendwie ansässig. Da sitzt Zalando, baut sich da gerade ein riesen Headquarter hin und hast du nicht gesehen, so, ne? Du hast schon gesehen, einfach so alleine die Wohnungen, die da sind, so irgendwie so Dachgeschosswohnung oder so mit, so weißt du, mit Außenterrasse und so, und du läufst da lang, weißt schon, ey, wer soll sich da, also das ist arschteuer. Das ist halt einfach so früher, also in meiner Wahrnehmung war so dieses Kreuzberg-Ding zum Beispiel, spielt immer so No-Go-Area. Also gar nicht böse gemeint, aber das, was du halt immer so in dein Teenie-Jahr mitbekommen hast, so von wegen Ghetto und Blas, hat wahrscheinlich auch ganz viel mit Sido zu tun gehabt und den ganzen Agro-Berlin-Jungs, was die so am Start gelassen haben. Und dann hast du die Außenwahrnehmung, oh, Kreuzberg ist, ist irgendwie übel, was wahrscheinlich auch damals gar nicht so war, aber mittlerweile, so wenn du da durchläufst, das ist halt einfach alles arschteuer. Da wohnen Leute, die einfach Kohle haben. Das ist halt irgendwie so super hip.
Absolut. Absolut. Das ist natürlich, also auch Neukölln, ne? Also das ist halt Gentrifizierung at its best. So.
Genau.
Also das ist halt, das sind halt eigentlich nur noch Cafés oder halt auch so Restaurants, die halt auch überlaufen sind, so, also du kannst auch eigentlich nirgendwo mehr hingehen, ohne dass du vorher reservierst, so. Mhm. Und das ist schon was anderes als 2007, wo hier noch irgendwelche Elektro-Tante-Emma-Läden waren auf der Straße. Das sind jetzt natürlich alles irgendwie Hipster-Bars geworden, so, auf jeden Fall.
Dieses, ich meine, naja, das Wort, ey, es ist wie es ist. Das ist so, das hast du irgendwo überall und Gentrifizierung findet leider, wirklich leider einfach überall statt. So, das ist so, boah, da könnte ich einen eigenen Podcast drüber machen, weil mich das so abfuckt. Aber es ist einfach so. Das ist crazy. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, trotzdem, Berlin geht halt was so. Und ganz kurz, weil ich kann da gar nicht einordnen, ist Neukölln Ost oder West jemals? Was?
Ehemals West.
Okay, ehemals West, Osla. Das. Gut, wieder was gelernt. Ich werde es beim nächsten Berlin-Besuch, werde ich das auf jeden Fall mal abfrühstücken, damit ich mal so ein paar Neukölln-Vibes bekomme. Okay.
Ja, mach das mal, genau.
Ich find immer so diesen Städtetalk, der hat sich schon hier so etabliert, der muss irgendwie natürlich mit rein, aber wir haben natürlich am Ende des Tages, sind wir ja hier irgendwie im Musik-Gitarren-Podcast oder was auch immer. Und ich denke mir doch jetzt gerade mal, wenn du so von Münster erzählst und da geht musikalisch was, bevor wir jetzt halt irgendwie ein bisschen über deine Projekte und so quatschen, würde mich mal interessieren, weil ich glaube, die Frage stelle ich nie so früh am Anfang. Erzähl doch mal so ein bisschen deinen musikalischen Werdegang, so von Münster angefangen oder meinetwegen auch von Rheine, so die ersten Guitar-Steps, was auch immer, da bin ich doch ein bisschen neugierig. Dass ich frag das die Leute viel zu wenig.
Okay, wirklich, ja. Ja, okay, was willst du wissen? Wie ich sozusagen Gitarre spielen gelernt habe oder sowas?
Genau, was gibt's so Initialzündung? Weil ich meine, irgendwie jeder von uns hat halt irgendwie dieses Ding so, warum will ich das Ding überhaupt jetzt irgendwie lernen? So, gibt's da eine...
Ja. Naja, na voll, genau. Also pass auf, das kann ich dir erzählen. Und zwar, also das kommt eigentlich über meinen Vater, ehrlich gesagt. Also mein Vater, der hat tatsächlich in so einer Coverband gespielt. Und der war dann halt immer irgendwie in seinem Hobbykeller und hat halt irgendwie diese Coversongs gelernt und gespielt. So, also das habe ich da mitgekriegt. Also er hatte halt so Sachen gespielt wie Elvis, The Shadows oder Roy Orbison oder so. Oder auch Dire Straits und Eric Clapton und sowas. Und hat dann halt eben diese Songs gespielt. Und ich habe dann irgendwann gedacht, so was macht er denn da eigentlich? Und dann hat er mir halt tatsächlich so die ersten so Akkorde gezeigt. Und ich dachte, oh cool, geil. Hab dann so ein paar Akkorde gelernt. Und dann habe ich irgendwie relativ früh so, haben meine Eltern gedacht, okay, der interessiert sich so ein bisschen für Gitarre. Wir schicken den mal zusammen klassischen Gitarrenunterricht, also mit so Konzertgitarre und so. Mhm. Und da hat man dann so Sachen gelernt, wie voll. So musikalische Früherziehung oder wie sich das nannte. Und dann hat man da so irgendwie im Märzen der Bauer und sowas gezupft auf der Gitarre und das fand ich halt total ätzend. Also das fand ich überhaupt nicht gut. Und ich glaube, das waren auch nicht die geilsten Pädagogen, so die Gitarrenlehrer, die da so an der Musikschule waren und sich da was dazu verdient haben oder so. Und ich hatte da irgendwie nicht so den Zugang, und weil mir fehlten halt so Akkorde. Also das wusste ich halt da nicht. Und das hat mir aber dann mein Vater gezeigt und hat mir dann gezeigt, ey, wenn du hier diese drei Finger drauf drückst, dann hast du hier einen Akkord und dann und so. Und dann habe ich irgendwie auch mal so eine Strat-Nachbau oder so von meinem Vater zum Geburtstag gekriegt wahrscheinlich und habe dann so Sachen gespielt und habe dann auch zeitgleich von meiner Oma so eine Beatles CD-Box Diskografie bekommen. So, das heißt also der Klassiker natürlich auch. Das heißt also, das war so sehr poppige Influences sozusagen. Und das war mir aber irgendwie, das war auch alles cool, aber ich habe dann irgendwie nach irgendwie was Härterem so ein bisschen gesucht wahrscheinlich und habe dann irgendwann tatsächlich AC/DC entdeckt. So. Und dachte, also so, da, keine Ahnung, wie alt ich da war, weiß ich nicht, 10 oder so oder wie auch immer. Und hatte dann so ein AC/DC Songbook und hab mir dann die Songs rausgehört und so. Und ja, das fand ich geil. Und dann hatte ich, dann habe ich mir irgendwann, also das war so ganz, das ganz frühe so irgendwie. Und dann war ich so totaler AC/DC-Fan. Und als 13-Jähriger oder so. Und dann irgendwie kam dann so Metallica und was weiß ich dann, so Sachen wie Suicidal Tendencies oder so. Ich dann irgendwie, weil ich dann auf dem Konzert war, auf dem Metallica-Konzert und habe die dann als Vorband gesehen, also Suicidal Tendencies, und dachte, Moment mal, die sind ja viel geiler. Und dann fand ich das irgendwie geil. Und dann, das war das irgendwie. Und dann ist man halt, dann später ist man dann halt mal auch so mit Musik in Berührung gekommen, mit deutschen Texten irgendwie, was ich total spannend fand. Also sowas wie Slime oder Dackelblut oder halt auch Tonsteine Scherben und eher 80 und sowas. Da war ich aber schon auch ein bisschen älter. Was heißt ein bisschen älter? Da war ich wahrscheinlich sowas wie 14 oder so. Das fand ich auch irgendwie spannend. Aber was, also auch also besonders textlich halt, weil da so eine, also ganz anders als natürlich die anderen Sachen, die ich davor kannte, also auch die ich von meinem Vater halt kannte, das war ja Englisch und das war halt so nicht so
greifbar
direkt.
So, ne?
Und vor allen Dingen waren ja auch gerade diese punkigen Sachen, das waren halt da war halt natürlich so eine Dringlichkeit dabei, das sollte nicht unterhalten, das sollte halt irgendwie, da hat sich jemand irgendwie beschwert, so musikalisch. Mhm. Und das fand ich total interessant. Aber was mich so eigentlich eher so musikalisch mehr interessiert hat, war dann zu der Zeit damals so eher so amerikanische Influences, sowas wie, also so Jimmy Eat World oder Star Market, so eine Band aus Schweden, oder The Jealous Sound oder Knapsack, so eine Band, wo auch einer von der Sergei Lobkov von Sam I Am mitspielt, oder Sam I Am, auch so eine US-Band, also so ein bisschen so Emo,
aber so
Last Days of April oder
Death Cab for Cutie Emo
oder sowas. Absolut, genau.
Da kommst du natürlich
auch. Halt,
ja, sorry, erzähl weiter.
Oder halt auch sowas wie Afghan Wigs oder so. Also mit, fand ich mega großartig. Von und mit Greg Dunley, der dann auch später Gutter Twins und so gemacht hat. Oder Jawbreaker. Das fand ich halt eigentlich musikalisch interessanter, weil das so ein bisschen mehr sophisticated war, vielleicht als so dieses Ruffe, was weiß ich, was man von so Slime oder so gehört hat.
Mhm.
Und dann war es halt natürlich dann viel später halt geil und ein Spaß, das zu kombinieren halt einfach so. Deutsche Texte mit mit anderem, mit so Musik, die man in dem Kontext noch nicht gehört hat. Also genau, aber Death Cab for Cutie findest du gut, ne? Habe ich nämlich auch gehört in einem Podcast.
All-Time-Favorite-Band, wirklich. Die Leute würden das meistens nicht glauben, wenn man da denkt, so, ey, irgendwie Typ repariert Gitarren und bla und bla und bla. Aber Death Cab for Cutie, die liebe ich über alles. So. Und Fun Fact, ich fand das total, also das, ich weiß es auch schon ein bisschen länger, aber die waren ja, glaube ich, als erstes auch bei Grand Hotel von Kleef unter Vertrag, so, ne? Bevor die irgendwann, glaube ich, zu Atlantic, glaube ich, gewechselt sind oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber so, ich glaube, die ersten Sachen haben die darüber ausgebracht. Echt geil.
Ja, das weiß ich gar nicht genau. Kann aber sehr gut sein, also, dass das so ein Import war. Kann schon sein.
Ich meine, es ist ja so, und ich meine auch.
Fun Fact dazu: Ich war mal auf einem Konzert tatsächlich von Death Cab for Cutie und bin echt rausgegangen, weil ich die Band so super fand und finde, aber ich fand das Konzert so unglaublich langweilig. Also das war total schade, weil die haben einfach so wie auf Platte das so runtergespielt und standen da halt wie so versteinert und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, wieso passiert da nichts? Und fand das zu schade und musste dann rausgehen.
Wann war das, weißt du das? Oder?
Oh, das weiß ich nicht, wann das ist bestimmt schon länger her. Mindestens 10 Jahre oder so.
Da muss ich aber auch, also guck mal, dann es teilt sich schon fast, weil meine Death Cab for Cutie Einstiegsstory ist die, das war 2011, da haben die Melkweg in Amsterdam gespielt.
Krass,
genau. Und ich wurde quasi mitgeschleppt, das weiß ich noch so. Da waren ein paar Leute von mir so, yo, komm mal mit. Und dann haben damals die Codes and Keys rausgebracht und mit denen bin ich irgendwie eingestiegen, habe ich mir das angehört und dachte so auch ein paar gute Songs, aber ich kannte nichts anderes von denen. Und da bin ich auch nach dem ersten Song bin ich rausgegangen, weil ich mir einfach dachte so, boah, ich kann mit denen gar nichts anfangen, wirklich null. Und danach erst kam so dieses, dann habe ich mir die Narrow Stairs angehört und auch die älteren Sachen und ich feiere die älteren bis heute so krass ab. Also keine Ahnung, so die Transatlanticism oder die Plans oder auch die davor noch rauskamen, so die Songs about Airplanes und sowas, die ich finde die, da ist so, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, weil da so viel Tiefe einfach drin ist. So. Und da waren die natürlich auch noch ein bisschen, muss ich schon sagen, natürlich, wie das immer so ist, weil eine Band verändert sich auch ganz oft im Laufe der Zeit. Bei den neueren Sachen, so, da habe ich vielleicht noch 2, 3 Songs, die mich so abholen, aber so die alten Sachen sind für mich der Wahnsinn. So. Und ich freue mich trotzdem immer, die live zu sehen, wenn die halt irgendwie hier am Start sind, dann gucke ich mir die total gerne an. Und das Gleiche ist aber auch so, das muss ich auch sagen, auch bei Jimmy Eat World, weil für mich ist das auch immer noch so dieses, deswegen muss ich da ein bisschen schmunzeln, das klingt manchmal so altbacken, aber das ist so das, was ich wirklich unter Emo verbinde. Also auch dieses Emo, weißt du, so dieses, oder Emo-Pop in dem Fall, oder wie man auch immer das mit dem Titel mag, so die erste...
Ja, voll.
So die Clarity von
ich
Jimmy
muss aber
Girl
auch sagen,
ist Wahnsinn.
Voll. Finde ich auch super, finde ich auch gut. Ich muss aber auch sagen, manchmal erschreckt man sich halt auch, ne? Also, weil man das so auch so ein bisschen verklärt, dann hört man da heute noch mal rein in so Jimmy Eat World Sachen und denkt so, okay, das fand ich echt mal richtig gut, aber es klingt auch, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal gut finden würde. So, also alles, so, weißt du? Es ist also manche Sachen altern halt besser als andere, so.
Gebe ich dir recht, absolut. Ich merke nur so, das sind, glaube ich, auch für mich so ist diese Clarity oder auch, die habe ich davor, ach, die habe ich erst ganz spät entdeckt, die davor noch rausgebracht haben. Wie hießen die noch mal? Static, Free, ich komme nicht mehr drauf.
So,
die
waren
noch, genau. So, und das holt mich dann so einen Ticken mehr ab, und aber ich connecte natürlich auch voll viel, weil das ist dann so, ich meine, als die Clarity rauskam, die habe ich Jahre später erst gehört, als ich dann Teenie war, aber ich connecte damit einfach so unglaublich viel. Alte Get Up Kids oder sowas. So. Und das ist halt, es ist am Ende, ich gebe dir recht, das ist aber auch immer perspektivisch gesehen. So. Ich will da jetzt auch gar nicht so Gatekeeping sein, dass ich sage, oh, das ist noch der richtige Emo. Nein, es verändert sich auch, je nachdem, in welcher Band du halt eingestiegen bist. So. Und ich meine, Jimmy Eat World gibt es ja immer noch, Death Cab for Cutie halt auch, und es gibt bestimmt auch Leute, die einfach sagen, so, ey, ich finde die neueren Sachen, das ist zum Beispiel, ganz kurz, das ist mein Kings of Leon-Effekt, das benenne ich immer so. Ich finde Kings of Leon echt ganz cool, aber nur die neueren Sachen. Ich weiß aber, die Leute, die seit erster Stunde gehört haben, die sagen, ey, die neueren Sachen sind mir in Anführungszeichen viel zu weich gespült, weil früher waren die viel rougher und waren so ein bisschen mehr Rock'n'Roll, und jetzt sind die ja total mit mit den Sachen, gerade so die Come Around Sundown und ich glaube die Only by the Night, die sind halt sehr soft in Anführungszeichen. Da sind sehr viele melancholische Hymnen und so drauf und die holen mich total ab, weil ich halt auch ein kleiner Melancholik-Typi bin. Und die ersten Sachen denke ich mir so, oh, das kickt mich überhaupt nicht. Es ist immer eine Sache, wie man mit Sachen einsteigt, also würde ich sagen, so wie man das wahrnimmt, was das für Zeitgeist ist.
Voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber spricht ja auch für eine Band, wenn man, also wenn die Bands das schaffen, also oft ist es ja leider nur mal, oder oft ist es ja so, dass man von Bands die alten Sachen gut findet, so.
Absolut.
Das ist aber dann umso schöner, wenn das dann eine Band schafft mit ganz neuem Kram. Also wenn es eine Band, die es schon so lange gibt, schafft mit ganz neuem Material Leute abzuholen, die sie vorher noch nicht abgeholt haben. Das von daher ist doch gut. Also ich habe das, ich habe glaube ich nur so ein paar Songs von diesen neuen Kings of Leon Sachen gehört und das fand ich auch gut.
Ich glaube, dass die haben jetzt, glaube ich, auch ein letztes Album wieder rausgebracht. Ich glaube, ich bin nach der Walls, das war so eine Abkürzung für irgendwas. We Are Like Love Songs, genau. Da bin ich dann irgendwann ausgestiegen und habe das nicht weiter verfolgt. Aber trotzdem, ich finde das irgendwie, die haben für mich einen guten Mix einfach hinbekommen. Ich kann aber natürlich auch, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich muss auch gestehen, nehme ich jetzt mal mein Metal-Beispiel. Ich nehme jetzt mal Slipknot. Da sage ich bis heute so, ich bin ab einem gewissen Album ausgestiegen und alles, was danach kam, ist mir dann ein bisschen zu sehr Zirkus gewesen. So. Unabhängig davon, was die für Besetzungswechsel und sowas haben, so ist das Business, mein Gott. Also da bin ich sehr abgeklärt, was das manchmal angeht. Aber es hat mich musikalisch nicht mehr abgeholt und ich fand so für mich diese Wut, die oder auch diese neue Art von Krachmusik, die gemacht haben, das hat mich natürlich in meiner Jugend total geprägt, auch bis zu einer gewissen Art und Weise. Da steige ich dann trotzdem halt irgendwie aus. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, es schaffen so viele Bands trotzdem auch noch, und das ist echt eine große Kunst, auch noch mit vielleicht einem Stilwechsel oder wenn die nicht mehr ganz so sind, wie sie früher waren, immer noch Leute für sich zu begeistern. Das ist doch, also das muss er erstmal schaffen. Das ist gar nicht so einfach.
Voll, auf jeden Fall. Also, ja, deswegen finde ich gut. Ja.
Und wie gesagt, so dieses, ich meine immer, ich muss immer schmunzeln, weil dieses Deathcap-Ding ist für mich, also wenn ich halt eine Band irgendwie mitnehmen müsste, halt irgendwie so, und wo, also ich bin ja auch noch absoluter CD-Typi bis heute noch. Ich kaufe mir immer noch CDs bis zum geht nicht mehr. Mit Platten habe ich nur so bedingt angefangen, aber ich liebe halt CDs. Und ich habe mir auch extra nochmal für mich im Auto noch damals ein Autoradio mit CD-Player geholt, weil dafür habe ich CDs noch so. Ich finde das einfach super geil, was.
Ach so, echt geil.
Ja, total. Okay. Platten halt okay, so, cool. Kommt natürlich auch irgendwie noch, aber ich will meine CD-Sammlung nicht aufgeben und so für das, ich finde das einfach so wertig, überhaupt im Auto dann noch irgendwie auch eine CD am Start zu haben, weil du setzt dich ja total mit so einem Album oder mit irgendwas auseinander. Es ist ja am Ende auch irgendwie ein Werk und das will ich auch wertschätzen. Und dann will ich das physisch haben. Naja, auf jeden Fall ist für mich immer noch so, im Auto muss immer eine Death Cab for Cutie CD für mich liegen. Ganz, ganz wichtig. Das muss sehr, einfach sein.
Sehr gut. Aber wenn du die gut findest, findest du dann auch, wäre dann auch was, The Postal Service was für dich? Die kennst du sicherlich auch, oder?
Ja, wären die auch. Die sind ja jetzt, glaube ich, auch wenn mich nicht alles täuscht, haben die jetzt, glaube ich, auch Tourstart gehabt, weil die machen ja zusammen, glaube ich, Postal Service und Death Cab zusammen jetzt Nordamerika-Tour, meine ich, ganz ziemlich sicher, in Doppeltour.
Ach, sind das nicht? Ich dachte, das sind sogar auch Leute aus der Band.
Ja, genau, das ist ja Ben Gibbard, das genau. Ist ja sein, genau, und mit noch einem Typi, aber ich glaube, die sind nur zu zweit, meine ich.
Aber das sind glaube ich, Leute von Death Cab for Cutie, glaube ich, die das machen, ne?
Ja, genau, richtig, genau, das ist der Sänger von denen und, und die machen jetzt aber auch zusammen eine Tour, also quasi macht jetzt Ben Gibbard quasi dann Double Duty in dem Fall, weil er halt quasi Vorprogramm Postal Service macht und danach mit Death Cab dann auf der Bühne steht und das machen die jetzt, glaube ich, haben die jetzt vor ein paar Tagen Tourbeginn gehabt.
Ah ja, sogenannte Doppelschicht.
Ja, genau. Würde ich mir auch gerne geben. So. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Europa-Dates haben. Keine Ahnung. Muss ich nochmal checken. Mhm. Aber holt mich auch total ab. Und auch ganz viel, ich weiß nicht, das ist dann, dafür muss ich Auge stehen, dafür liebe ich natürlich auch irgendwelche Streaming-Dienste. Dass mir auch dann, keine Ahnung, wenn dann irgendwie ein Song durchläuft, da ist auch so ein Spotify-Algorithmus echt krass drin, einfach dir auch dann Sachen vorzuschlagen, die du vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt hast und auf einmal merkst du, ey, finde ich auch ultra geil.
Klar.
Wie viel ich dadurch einfach für mich dann auch entdeckt habe, was so in die Richtung auch irgendwie von Deathcap oder sowas geht. So, das ist schon wirklich krass. So, diese, ich sag mal, Deathcap ist halt die Nicht-Grunge-Seattle-Band. Da komme ja aus Seattle irgendwie auch so. Und aber ist für mich so, wie gesagt, Indie-Emo würde ich immer wieder wählen. Liebe ich sehr, sehr.
Ja, ja.
Ganz kurz.
Sehr gut.
Also, das, ich fand die Story auf jeden Fall gerade auch richtig geil. Auch gerade so dieses Metallica und Suicidal-Ding, so dass man hat, dass du sagst, so, ey, Suicidal ist auf jeden Fall geiler als Metallica. Kann ich auch mitgehen, so, weil, also heißt geiler, aber.
Naja, vor allen Dingen, weil man geht als Kiddy auf so ein Konzert, also das war ein Stadionkonzert und man denkt so, wow, ich gehe jetzt hier auf ein Metallica-Konzert und dann ist da aber so eine Vorband und das habe ich das erste Mal gesehen und ich dachte so, ach nee, die sind ja viel cooler, die haben gewonnen für mich und war ich danach einfach Suicidal Tendencies-Fan. So ging das dann halt vor Spotify.
Wahnsinn, ne? Ich finde es natürlich geil, weil da war natürlich auch wahrscheinlich noch, was heißt immer zu der Zeit, aber das ist halt so, da hat man auch einen Support dabei gehabt, um einen Support halt irgendwie, ich meine, aber nee, ganz kurz, weißt du, wann das Konzert war? Wann das Metallica-Konzert, wo du warst?
Nee, weiß ich nicht, das ist richtig lange her, also das war wahrscheinlich vor dem schwarzen Album oder so.
Okay,
vielleicht also, sogar noch.
Das heißt dann vorm
oder zum Schwarzalbum, aber ich, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall schon sehr lange her.
Wahrscheinlich irgendwie, lass mal Anfang der 90er wahrscheinlich sagen, so.
Sowas, ja.
Weil ich hätte aus dem Bauch raus gesagt, aber dann waren, boah, ich könnte jetzt auswendig nicht sagen, seit wann es Suicidal gibt, aber wahrscheinlich End-80s, würde ich sagen. Also waren die dann noch gar nicht so lang am Start, höchstwahrscheinlich so. Das, dann wird das auch so ein Ding gewesen sein, komm, jetzt ziehen die jetzt mal heute machen, weil die sind ja bis heute auch noch richtig am Start, so. Ne? Das ist schon krass. Die sind ja, Jay Weinberg von Slipknot spielt ja jetzt bei denen, so auch richtig geil, einfach Schlagzeug. So, der ist ja jetzt bei denen der Drummer.
Okay.
Und ich meine, das ist ja, finde ich, auch immer noch so total Oldschool-Hardcore und ja, also sehr, sehr, ja, Oldschool halt so. Also das holt mich auch im Hardcore-Bereich halt immer noch am meisten ab. So die etwas älteren Bands in Anführungszeichen, finde ich einfach immer noch irgendwie am stärksten. Mm. Okay, also ich bin
ja,
noch mal
ganz... Ja, sorry.
Ja,
ist gut.
Ja, ist auch so.
Nee, ich fand das auch irgendwie witzig, weil ich meine, ich kannte die halt natürlich überhaupt nicht. Ich kannte nur Metallica so, hab das rauf und runter gehört und dann war ich auf diesem Konzert und ich fand das irgendwie so total weird, was die mit den Gitarren da gemacht haben und so. Also die waren ja, die sind ja schon so auch so crazy solomäßig drauf, die ganze Zeit über den ganzen Song drüber und so. Das fand ich irgendwie total. Ich dachte, okay, das muss ich mir mal nochmal in Ruhe anhören. So.
Ja, naja. Ja. Und vor allen Dingen so, ich finde das halt voll witzig, auch so der Sänger von Suicidal, ich komme jetzt leider nicht auf seinen Namen, aber der ist ja immer eigentlich total so, als ob der heiser wäre, weißt du, der hat ja eigentlich auch gar nicht so dieses Brutale einfach dann da drin, so, ne, und das ist ja voll auch der Charakter, der einfach die ganze Band dann auch irgendwie mitprägt, so, das finde ich mal total geil, weil der so am Drücken ist, so, das passt aber total
voll,
gut.
Voll, also das hat auf jeden Fall eine andere Art von Rebellion als so eine Heavy-Metal-Band, die eigentlich eher so breitbeinig und cool auf der Bühne steht. So. Mhm. Und das war irgendwie eine andere Art von Energie. Das fand ich irgendwie auch so eine Dringlichkeit und so. Fand ich irgendwie total abgefahren. Fand ich irgendwie interessant. So, ja.
Okay, warte, ich muss nochmal so ein bisschen springen. Also, was ich auch cool fand und da musst du nochmal so ein bisschen einsetzen, gerade mit dem Punkt natürlich dann klar, deutschsprachige Musik, deutschsprachige Texte und sowas so, und dann irgendwann wirst du natürlich dann auch so den Drang gehabt haben, so ey, ich will jetzt was Eigenes machen, so, ne? Das ist ja so, wenn man die ersten Steps halt irgendwie gemacht hat, so, und da höre ich gerne zu.
Ja, voll, also klar, ich hatte eigentlich irgendwie immer eine Band, so, also auch schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich fing das mit einer Schulband an, so, wo man so Sachen gecovert hat, ne, also so, was weiß ich, von Nirvana, was da gerade, gab es gerade die Nevermind und so, Metallica und was wir so gern covern wollen. Das haben wir dann unserem Musiklehrer gesagt und der hat uns das dann irgendwie so vorbereitet, dass wir das dann spielen konnten, so irgendwie. Genau, so fing das irgendwie an und aus diesem Schulband-Konstrukt haben wir eigentlich immer so, damit fing das an. Also da haben wir dann so Bands immer so formiert und hatten irgendwie immer Bands, was aber witzigerweise erstmal immer so englischsprachig war, weil unsere Sänger auf Englisch gesungen haben halt. Das war so. Und genau, dann hatte man irgendwie immer so eine Band und in Rheine konnte man auch irgendwo immer so spielen und das war dann ganz, ganz geil. Hat man auch immer direkt aufgenommen. Und dann waren wir einmal auf jeden Fall auch so eine Sache mit deutschsprachiger Musik. Waren wir mal auf einem Konzert von einer Band, die hießen Such a Search. Das war so ein bisschen so eine Zeit, als so Crossover gerade so gekommen ist. Und
liebe Grüße an den Lutz Buch an der Stelle, weil der hat da nämlich mitgespielt, das weiß ich nämlich. Ja,
okay,
genau.
Ja, okay. Und wir waren auf jeden Fall auf einem Konzert und dachten so, ey, was ist das denn? Und was machen die denn da? Okay, singen auf Deutsch und dann ist das aber so total energiegeladen und so weiter und alle flippen völlig aus und das fanden wir irgendwie geil. Und dann haben wir halt auch so eine kurze Zeit so eine Crossover-Band irgendwie gemacht, so. So. Und ja, genau. Und so hat man, und dann irgendwann bin ich nach Münster gezogen und dann hatte man auch immer irgendwie eine Band. Genau, in der man gespielt hat. Und irgendwann aber auch noch in Rheine war es dann so, dass mein Freund, ein Freund von mir aus der Schule mir irgendwie gesagt hat, ey, mein Bruder, der hat eine Band und guck mal, die haben jetzt sogar eine Vinyl aufgenommen. Und dann gib mir die so. Und das war eine Muff Potter-Platte. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, nimm mich mal mit nach Hause und hör mir das mal an. Und dann habe ich die Platte aufgelegt und höre mir das so an und dachte so, ja, ganz, ganz, ganz cool eigentlich. Und ohne Witz, in dem Moment rief Nagel an, der Sänger von Mafoda, für die Hörer. Und meine Mutter gibt mir das Telefon und dann hat Nagel gefragt, hey, wir haben gehört, dass du Gitarre spielen kannst, wollen wir uns mal treffen? Und dann, dann bin ich in diese Band eingestiegen, genau. Und dann haben wir halt natürlich deutschsprachige Gitarrenmusik gemacht, genau. Und all das so ein bisschen kombiniert von dem, was man so gut fand und gepaart mit deutschen Texten und diese ganzen Influences, die man hatte und so. Und
wie lange gab es Mafoda genau. Da schon, bevor du eingestiegen bist? Weißt du das noch?
Ich glaube, sowas wie 40 Konzerte oder so. Mhm. Also die hatten eine LP aufgenommen. Mhm. Genau, und dann ist irgendwie der Gitarrist ausgestiegen und genau, und seitdem war ich dann dabei, genau.
Und auch
bis
echt
wir uns
lange.
2000, voll, also total lange, bis wir uns 2009 aufgelöst haben, also sehr lange, ja.
Ja, kann man, und das kriege ich nicht ganz zusammen, hast du noch einen Teil von den Reunion-Shows nachher nochmal mitgespielt gehabt, die gemacht haben oder gar nicht mehr?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann halt die Reunion-Tour gemacht, 2019. Mhm. Genau.
Ah, das war auch vor dem, genau, vor dem neuen dann, Album dann auch jetzt, ne? Genau, meine ich. Das, die,
richtig,
die,
genau. Ja, genau. Richtig, ja, genau. Genau. Mhm. Genau, wir haben 2018 ein erstes Konzert zusammengespielt und dann haben wir eine Reunion-Tour gemacht, 2019. Genau. Und dann, danach bin ich dann ausgestiegen, genau.
Deswegen, ich erinnere mich, stimmt, das macht natürlich auch Sinn, weil wann war ich denn die letzte Show? Das war zum neuen Album vor 2 Jahren, meine ich, Ende 2022, weil da war der Felix nämlich auch schon am Start, genau. Das,
ja.
Ja, genau, da hatte ich kurz vorher mit dem Podcast gemacht. Ich glaube im Herbst 2022 und dann war ich im November 2022 im Zack, genau, auf einer Show von Marv Potter zum neuen Album.
Ah, ja.
Das weiß ich nämlich noch, genau. Ah, ja. Da haben wir uns nämlich dementsprechend mich dann verpasst. Aber ey, was für eine ultra lange Zeit am Ende des Tages. Und ich meine, Punkt. Also ich meine, warst ultra lange da am Start, so, und das, ich check das auch total, so auch gerade so diesen Zugang, weil ich will nochmal auf diese, es wird, vielleicht sind wir heute ein bisschen, jetzt gerade ein bisschen weniger Gitarren lassen, finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil ich mag das einfach auch total gerne über Musik zu quatschen, so, und einfach auch den Zugang einfach dann auch zu deutschsprachiger Musik zu haben, weil man auch irgendwie, man kann dadurch noch was anderes auch ausdrücken, weißt du, was ich meine, so, das ist halt nochmal, das trifft manchmal mehr, als wenn man alles halt irgendwie direkt immer auf Englisch machen möchte. So. Das ist, das hat mich bei Marv Potter halt immer sehr, sehr abgeholt. Weil das total so, und ich meine, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie so richtig tief Fan. Weißt du, was ich meine? Die sind immer so ein bisschen am Rand für mich mitgelaufen, aber natürlich kenne ich halt total viele für mich dann Highlight-Songs so. Und die haben mich dann schon immer sehr abgeholt. Natürlich, weil ich auch einen totalen Zugang dazu bekomme, weil ich bin schon, wie soll ich das sagen, ich bin nie so textlich versiert, wenn ich Musik höre. Ich höre immer meist die Musik so. Und der Text kommt dann ganz oft für mich erst ein bisschen später. Aber natürlich habe ich viel mehr Zugang dazu, wenn der für mich auch direkt in meiner Muttersprache in dem Fall einfach dann ist. So. Dann habe ich eine andere Connection einfach dazu. Und das habe ich bei Marv Potter immer sehr, sehr abgeholt. Muss ich immer noch sagen. Das fand ich immer ziemlich geil. Mhm. So. Ja. Lange Zeit.
Ja, voll. Es ist auf jeden Fall was anderes. Ja, total.
Die geile Münster-Connection. Ey, da muss ich doch mal, komm, da müssen wir, bevor ich jetzt, weil da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen, weil es ganz wichtig auch ist und weil ich das ultra feier, nämlich über deine Band Die Tiere, wo ich habe es mir richtig aufgeschrieben, am 3.5. Eure EP nämlich erscheint, Wir wollen nichts. Ich wollte nur noch mal kurz fragen, weil das ist manchmal so obligatorisch, das müssen wir kurz noch mal abfrühstücken. Und zwar, also kurz abfrühstücken. Was hast du denn immer so generell so in deiner ganzen musikalischen Laufbahn, was war denn so equipmenttechnisch bei dir am Start? Ich finde das geil, wir springen heute so ein bisschen hin und her. Was hast du denn immer gespielt?
Okay, jetzt kommt der Gear
Part. Ja, genau, jetzt kommt der Gear Part, genau. Deswegen dieser Gitarrenkasten Relevanz.
Ja, genau, pass auf. Ja, also pass auf, ich habe hier einen Fender Hot Rod DeVille, den ich jahrelang gespielt habe. Mhm. Ich habe mir aber jetzt extra für diesen Podcast, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, habe ich mir jetzt auch einen Camper geholt.
Ja.
Und nein, Quatsch. Ich weiß, dass das ein Thema ist in diesem Podcast, genau.
Eventuell.
Ja, genau. Und ganz zu Anfang habe ich tatsächlich so ein Marshall Stacks gespielt, so, ne? Das fand man geil. Stichwort Jimmy Eat World und sowas. Und dann hatte ich mal Das erste Amp, den ich mir gekauft hatte, war auch natürlich ein JCM 800, aber von so einem Tuning-Typen umgemodelt. Also, und der hieß Reußenzehn.
Mhm. Da klingelt irgendwie. Sag mir was. Ja. Irgendwas.
Ja. Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall kam ich mir auch total, dachte ich so, geil, ich hab irgendwie einen ganz, ganz besonderen Amp irgendwie. Und der hat da wahrscheinlich so ein paar Röhren oben getauscht oder so. Oder auf jeden Fall stand da so eine Plakette drauf, Reußenzehn tuned. Und genau, und der, das war so mein Ewigkeiten mein Go-To-Amp so. Oder mein Amp, den ich benutzt habe. Und dann irgendwann hat man so gedacht, ach, irgendwie spielen gerade alle so Kombos auf der Bühne. So. Mhm. Also so. Und dann haben wir uns irgendwie, oder dann habe ich mir auch so ein Fender Hot Rod Deville gekauft. Das weiß ich noch, irgendwo auf der Tour oder so. Genau. Und den habe ich auch Ewigkeiten gespielt, halt mit Pedals und so, Pedalen und so ein Kram. Genau, und dann habe ich irgendwann, weil ich bin halt auch echt einfach so, ich stehe halt auch irgendwie so auf so Technikkram so und fand die Idee total geil von so einem Camper, dass der sozusagen, dass man mit so einem Gerät, dass man damit alles machen kann. So. Mhm. So in der Theorie auf jeden Fall. Und habe mich dann da so total reingefuchst und dachte dann irgendwann so, ey, ich glaube, ich probiere es jetzt mal aus. Und dann habe ich mir so einen Camper gekauft. Und genau. Und ich weiß, dass du halt so ein Fan davon bist. Und deswegen mich gefreut, dir das zu erzählen jetzt.
Ich muss ja. Es ist für so in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlicherweise. Und zwar die Leute, die das hören. Ich hasse das ja nicht. Also wirklich nicht. Das ist so, es geht mir einfach nur um die Ästhetik. Nicht mehr, nicht weniger. Ich feiere das alles total. Und so, ich bin halt, keine Ahnung. Oder auch Quad Cortex und bla und bla und bla. Alles, was digital ist. Das ist alles ultra geil. Ich bin einfach dieser, es geht um die Gesamtästhetik einfach. Ich finde es einfach geil, wenn hinter mir einfach ein Amp steht. Ob das Combo ist, ob das was immer, was auch immer. Es ist das Bühnenbild. Das liebe ich einfach dahinter. Das ist so.
Also klar, das sieht natürlich aus wie so ein großer Tamagotchi. Das kann man natürlich sich nicht auf die Bühne stellen.
Ja.
Das finde ich auch. Das ist auch nicht geil. So. Das muss man dann schon, das stellt man dann so neben die Bühne oder so.
Genau.
Aber ich finde halt so die Idee eigentlich geil, dass man sagen, dass man nicht dieses so ein Röhrending mit auf die, also so rumschleppt oder in den Proberaum schleppt, in so einen Keller schleppt und sich so ein Bruch hebt damit, sondern dass man halt irgendwie so ein Gerät hat, was alles kann, so was alle Amps simulieren kann und das einfach einfacher macht, die Sache, und es klingt und es einfach gut klingt an sich. Irgendwie ist es so ein bisschen so, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir auch die Folge mit dem Max Rieger angehört. Mhm. Und ich verstehe das total und sehe das auch echt ähnlich so. Ich bin da auch noch nicht so ganz am Ende dieser Forschung damit so, weil ich finde den Aspekt auch interessant, dass man sagt, so, man kann damit eigentlich zu viel machen. Du kannst halt irgendwie so, was weiß ich, in der Strophe spielst du dann halt deinen Fender Hot Rod Deville und im Refrain spielst du halt Marshall JCM 800 oder so. Mhm. Das ist ja irgendwie, wenn man sagt, man will so die Platte reproduzieren oder so oder auf der Bühne, dann ist das ja eigentlich ein verlockender Gedanke, aber das Problem ist halt, und da stimme ich dem Max auch zu, dass es so ein bisschen dieser eigene Sound, der entsteht, auch beim Live-Spielen oder auch als Band, das geht so ein bisschen verloren, weil du ja durch diese Limitierung, die du eigentlich hast, klingt das Konzert halt einfach so homogen, weil du eben diese vier Instrumente auf der Bühne hast. So. Und wenn du aber mit einem Instrument halt theoretisch alles machen kannst, so, also jetzt übertrieben gesagt, dann ist das so ein bisschen, könnte man auch die eigene Note so ein bisschen vermissen. So. Also ich glaube, der Trick wäre halt dabei oder ist dabei, dass man halt nicht zu viele Sounds nutzt, so, sondern dass man halt eher so eine Palette von seinen 10 Sounds hat, mhm, die man halt auch erreicht, wie man das auch mit einem Pedalboard macht normalerweise, also mit seinem Amp, und sich dann darauf und da sozusagen alle Songs mitspielt, damit es so sich homogen anhört und man nicht das Gefühl hat, hey, was ist das jetzt plötzlich für ein Sound so.
Also, ja, für ein weirdes Ding so, ja.
Ja, ja, genau. Das ist das Ding. Und aber ich finde halt grundsätzlich, was mich da nicht so stört, ist eigentlich so diese Ästhetik-Sache, sondern halt eher so, also ich wäre da nicht dogmatisch so in so diesen ganzen Equipment-Fragen. Ich finde es einfach wichtig, dass es halt gut klingt. So. Und wenn man halt irgendwie im Studio ist und man macht irgendwie, man hört so gegen, und das haben wir jetzt auch zum Beispiel gemacht bei den die Tiere-Sachen, und wir hatten wirklich mein Amp mitgeschleppt, so, weil ich dachte, ich will das machen, weil ich will wissen, ob das wirklich was da wirklich besser ist. So. Und wir haben wirklich die Augen zugemacht und haben gehört und haben echt diesen Camper-Sound bei so vielen Sachen besser gefunden. Ohne zu wissen, was das ist, so, ne? Also ohne das so zu sehen. Und ja, ich meine, dann nimmt man das halt, ist ja klar.
Voll, also ich muss da kurz einsteigen, gerade was dieses, ich weiß, als wir mit meiner Truppe unser Album aufgenommen haben, das haben wir in Holland gemacht, und ich weiß, liebe Grüße an den Tommy Bonayo, der unsere Platte damals gemacht hat. Wir haben ihm, bevor wir dann das ganze Album mit ihm gemacht haben, haben wir 3 Songs ihm quasi zum Mixen und Mastern geschickt. So. Und wir haben das hier in Essen im Studio aufgenommen, und ich weiß noch, ich habe mir da wirklich einen Film gefahren. Ich habe 4 Amps mit ins Studio genommen. Mein Custom Audio, dann irgendwie noch ein Diesel, dann, ich glaube, ein Soldano. Also, weißt du, einmal so diese geile Boutique-Sachen so, ne? Dann irgendwie so die Einstellung gesucht und bla und bla und bla. Und dann natürlich trotzdem halt haben wir noch immer noch die Eispur natürlich mit aufgenommen, so, ne? Und dann kriegt der von uns wirklich so einen riesigen Ordner mit allen Dateien einfach drin, damit er sich das runterladen kann. Und dann macht er halt alles fertig, waren wir auch super happy mit. Und dann frage ich ihm so, ey, welche Spur hast du denn jetzt eigentlich genommen? So, weißt du? Und er so, ja, ich habe das einfach durch meinen Camper gereampt. Also so, weißt du, das war's dann so. Er hat die Eispur genommen so, und hat
oh,
so.
Oh, das ist aber hart.
Und hat so, und da musste ich voll lachen. Und ich so, ja, okay, cool. Weißt du, und da war ich dann so, und das hat mich aber am Ende total überzeugt, weil ich meine, wir machen irgendwie so Alternative Metal. Und der hat so ein für sich 5150 Preset, was er quasi so ein bisschen dann gemoddet hat, dass er seinen eigenen 5150 Preset hat. Und da ist überall durchgejagt, und ich war mit dem Sound aber total zufrieden. Aber ich bin an den Stellen noch manchmal ultra pragmatisch, weil ich denke mir, ich will, dass der Gesamtsound cool ist, so, weißt du? So, das ist mir einfach wichtig. So, gerade wenn es in diesem Alternative Metal oder sowas jetzt geht. Und ich meine, klar, für mich als Ästhet in dem Fall finde ich es natürlich geil, halt irgendwie im Studio noch meine Amp-Palette halt irgendwie noch am Start zu haben. Finde ich total geil. Aber ich bin, also als wir die anderen Songs mit ihm aufgenommen haben, da habe ich mir die Mühe gar nicht mehr gemacht. Ich bin zu ihm dann nach Holland gefahren, und ich wusste, ey, da steht sein Camper. Ich habe alles durch den Camper eingespielt, weil da dachte ich mir, da muss ich mir wirklich die Mühe nicht machen, weil er davon eh nichts nimmt. So, ne?
aber ja, gut, das liegt da vielleicht auch an ihm.
ich weiß nicht. Natürlich, ja, ja. Genau. Ja. Also, ne, wir hätten das auch alles. Ich hätte natürlich auch darauf bestehen können, sagen können, nein, ich möchte auf jeden Fall meinen Custom Audio Sound jetzt haben. Ey, hätten wir auch gut hinbekommen.
Manchmal ist es ja auch einfach der Mojo, den man dann braucht. Und weil das Gefühl, wirklich? Ey, ich spiele über einen echten Amp.
Genau.
So, ohne Witz, ja.
Wirklich?
Also das kann ich schon, das kann ich verstehen. So. Ja, am Ende des Tages bin ich da halt aber auch echt wirklich pragmatisch so. Also ich kann das alles voll verstehen. Aber ich gehe dann eigentlich am Ende immer so dafür, was gut klingt, so, und
genau.
Ja, das ist schon witzig auf jeden Fall. Aber ich habe auch letztens gehört, ich habe auch mit jemandem gesprochen, der auch den Camper benutzt, aber irgendwie in Kombination noch mit einem alten Röhrenverstärker, und nutzt als Endstufe die Endstufe von diesem Röhrenamp.
Ja,
fand
genau.
Ich auch irgendwie eine ganz witzige Idee. Also, oder könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das auch irgendwie gut funktionieren kann. Bist du mal ausprobieren.
Der Mix zwischen aus neu und alt so ein bisschen, ne? So eine Symbiose zu schaffen. Aber es machen ja auch total viele so. Ne? Du kannst ja Ding ja mit oder ohne Endstufe halt bestellen. So, ne? Und dann brauchst du halt, wenn du das ohne hast, halt noch eine externe halt dann dazu. Das ist ja, glaube ich, gerade so ein bisschen der, ja, was heißt der Abfuck bei Quad Cortex, wenn man nicht alles täuscht. Sagt dir das was? Das, was gerade.
Nee, aber das ist auch sowas, ne? Ja, das gab es, glaube ich, schon länger als Camper oder so, ne?
Boah, da müsste ich mal mein, auch tief in meinem Background wissen graben. Ich meine, Quad Cortex oder dieses Neural DSP, die sind, ey, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, meine ich, mehr aus diesem Studio-Plugin-Bereich bekannt geworden, wenn mich nicht alles täuscht. So. Mhm. Und okay. Ich weiß, die haben erst vor ja, ein paar Jahren mehr oder weniger, also dieses Quad Cortex als wie heißt das, als Hardware, als Floorboard auch erst immer so in so einem Limited Run rausgebracht. Also sprich, dass du das quasi vorbestellen musstest und dann gab es quasi ein Batch, wenn die genug Bestellung hatten, haben die es halt produziert. So. Und jetzt machen sie es halt jetzt, glaube ich, okay, seit ein paar Jahren auf Masse mehr oder weniger. Und ich will auch gar nicht, weil so, weißt du, so bin ich jetzt auch nicht gestrickt, dass ich sage, ah, Camper ist scheiße, ist alt. Also ne, da geht es dann eher darum, dass ich mir denke, für viele ist das jetzt einfach so vielleicht ein bisschen praktikabler, dass ist, glaube ich, das Ding. Weil das Feedback, was ich mir zumindest eingeholt habe, und ich meine, ich habe jetzt auch mal einen Quad Cortex auch ein paar Mal hier im Shop gehabt, nicht zum Service, um Gottes Willen, ich bin kein IT-Typi, das kriege ich nicht hin, aber mal zum, die Dinger mal irgendwie auf dem Floorboard auch verbauen und bla und bla und bla. Das ist schon sehr intuitiv und das holt mich wiederum auch ab, weil ich bin halt ein richtiger Vollhonk, was halt so Computerzeug und sowas angeht und ich arbeite wirklich, weißt du, ich nehme das hier mit dem iPad auf und ich muss Sachen mit dem Finger hin und her schieben können. Das ist für mich, das kann ich. So, das kriege ich gerade eben noch hin. Und das finde ich bei Quad Cortex schon sehr praktisch, weil du, erst habe ich darüber gelacht, als mir mal irgendwie ein Kunde geschrieben hat, so, ah, das Feature ist voll geil, weil das ein Touchscreen hat. Und ich dachte so, okay, wo sind wir denn jetzt angekommen? Dass auf einmal irgendwie, weißt du, dass ein Touchscreen im Gitarrenbereich auf einmal geil ist. Aber das ist wirklich so. Ich finde es praktisch, weil du kannst wirklich Sachen hin und her schieben. Und weil ich Camper so ein bisschen vorwerfen würde, in Anführungszeichen, also ist einfach das nicht vorhandene Facelift, glaube ich. Und das mockieren, glaube ich, sehr, sehr viele einfach so, dass die einfach sagen, ey, wir haben jetzt seit gefühlt 10 Jahren, gibt es entweder die Toaster-Variante oder halt die Rack oder mittlerweile auch die Stage Floorboard Variante, aber du hast keinen richtigen Facelift so. Also du hast halt immer noch so dieses Ding. Und das finden, glaube ich, viele genau, nicht
das
so cool.
Es ist halt einfach ultra hässlich. Das kann man sagen. Also, ja. Das haben die auf jeden Fall gut hingekriegt, ja.
Ja, dann weißt du auf jeden Fall genauso immer so, ja, ist halt Camper. und ist irgendwie, ich meine aber, genau, und das macht, und das ist wiederum für Quad Cortex, was dann wiederum auch, glaube ich, viele stört, dass es das nur wiederum als Floorboard-Variante gibt, so. Und du, wenn du das jetzt quasi, keine Ahnung, als Band halt irgendwie auch so mitnehmen willst, was dann, wenn du das nicht unbedingt auf der Bühne stehen haben möchtest, musst du halt irgendwie im Schubladencase packen und so weiter. Es gibt Möglichkeiten, um Gottes Willen, aber ich glaube, viele würden sich da eine Rack-Variante wünschen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also einmal Bier drauf, dann ist das.
Ist das Ding total schaden, so, ne? So,
kommt keinen Sound mehr aus dem Ding. Das ist natürlich doof.
Genau, und das Ding kostet am Ende auch irgendwie nicht ganz 2K, ist auch ein bisschen günstiger geworden, irgendwie so 1,6, 1,7, sowas um den Dreh. Aber ist trotzdem, es ist halt krass, um Gottes Willen. Aber Camper ist genauso krass. Und ich meine, Line 6 ist auch krass mit seinem Helix. So, es ist alles krass. Es ist alles sehr, sehr nah beieinander. Und da entscheiden, glaube ich, so, was heißt Nuancen, aber da entscheiden so ein bisschen Gründe, die für jeden irgendwie individuell sind, was so die Praktik, mein Gott, die Praxis angeht. Ich konnte das Wort nicht aussprechen. Praktikabilität, so, genau. Und ob es am Ende, wie gesagt, Camper, Quad Cortex oder was auch immer ist, es ist alles geiles Zeug. So, das ist einfach so. Der Sound soll entscheiden, was für alle Leute am feinsten ist.
Ich hätte ja, trotzdem voll. Gerne also, finde ich auch.
Geschenkt.
Ja, voll. Also,
ja.
Ja, voll. Also ich finde halt auch so, irgendwie, es fühlt sich halt immer noch so ein bisschen richtiger an. Man denkt, also wenn man so einen echten Amp spielt, man denkt so, okay, also ich bin hier auf jeden Fall auf der richtigen Aufnummer sicher. So, dass ich, das wird auf jeden Fall am Ende gut klingen. Oder beziehungsweise es ist kein Experiment, ne? So. Wenn man mit so einem echten Amp, wenn man einen echten Amp dann doch auch noch dabei hat und aufbauen kann.
Absolut, absolut. Ey, Dennis, ich kombiniere jetzt mal hier eine wichtige Frage so, weil das ist, glaube ich, ganz geil. So, ne? Du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, so Recording-Prozess, die Recording-Session für eure EP für von den Tieren mit Wir wollen nichts, ne? Lass doch mal da ein bisschen drüber quatschen und dann erzähl auch direkt in dem Atemzug auch so ein bisschen so auf der Gitarrenfront, was da so ein bisschen passiert ist. So. Was du generell so spielst, das kannst du ja bestimmt miteinander kombinieren, das würde mich mal interessieren.
Ja, voll. Also wie du ja schon sagtest, es gibt ein neues Projekt, das ist Die Tiere. Und wir haben jetzt gerade die ersten zwei Songs veröffentlicht und das ist zumindest der Stand jetzt gerade heute. Und ist alles sehr aufregend und freue mich total. Und genau, also das sind 5 Songs und am 3. Mai kommt die EP. Und das ist über längere Zeitraum entstanden, auch in verschiedenen Studios habe ich die Sachen aufgenommen. Auch hier und da ein, zwei echte, also mit Amps und verschiedenen Gitarren so. Aber halt wie gesagt, wie gerade schon gesagt, tatsächlich auch viel mit dem Camper so. Auf der Gitarren, an der Gitarrenfront. Aber wir haben echt viel rumprobiert, auch so bassmäßig. Und das war zum Beispiel auch übrigens das Erlebnis, dass man da nichts drüber geht, wirklich ein Amp aufzubauen mit einem Mikrofon. Und weil ich glaube, diese ganzen Bass-Sachen, also dieser physische Bass, der auch aus so einer Gitarrenbox kommt und so, dass du den halt nicht so wirklich so digital abbilden kannst. So. Das glaube ich. Und gerade auch im Bass halt nicht, so, beim Bassinstrument. Und haben dann halt das in diversen Studios eingespielt in Berlin oder haben uns auch mal so zum Song schreiben und auch Sachen aufnehmen, auch so mal so Airbnb, so Wohnungen oder Häuser gemietet. Sich da so ein bisschen einzuschließen und auch so ein bisschen rauszukommen, was anderes zu sehen, einen anderen Arbeitsalltag sozusagen zu haben und man steht direkt auf und macht direkt diese Songs oder befasst sich direkt damit. So, das fand ich immer schon irgendwie effektiv. Ich habe dann am Ende dieses Prozesses habe ich dann halt den Dennis getroffen von der Band Better Off. Und der war völlig begeistert und meinte so, ey, ich will da irgendwie was da mitmachen. Und ich habe jemanden gesucht am Ende. Ich habe halt alles aufgenommen so und die Songs geschrieben und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich mische das auch irgendwie selber so, habe aber am Ende gedacht, irgendwie habe ich jetzt so viel Zeit damit verbracht, irgendwie habe ich Bock, noch ein zweites paar Ohren dabei zu haben so. Und dann haben wir uns getroffen und er hat haben wir Stems gezogen und haben das dann irgendwie auf sein System überspielt, die Spuren. Und dann hat er einen Testmix gemacht und dann war es so ein Aha-Erlebnis. Und ich dachte, okay, geil, jetzt hat das irgendwie einen Sound. Jetzt klingt das nochmal, hat es eine andere Tiefe. So. Und dann haben wir gesagt, geil, lass uns das mit allen Songs machen. Und dann haben wir das halt zusammen bei ihm im Studio finalisiert und auch gemischt. Und finalisiert heißt, wir haben halt echt einige Gitarren nochmal neu eingespielt. Und zwar, also, genau, und über tatsächlich über so ein Vox-Amp-Setup mit verschiedenen Gitarren und haben nochmal Sachen ausgetauscht, die er fand, dass ich die so ein bisschen zu hallig aufgenommen habe. Die haben wir dann nochmal trockener aufgenommen, haben nochmal so ein paar Sachen ausgetauscht, genau. So ein paar Sounds anders gemacht und dann haben wir das fertig gemacht, genau.
Ja. Mich holt sehr, ich habe ja schon reingehört, auch wenn die Veröffentlichung natürlich erst am 3.5. Ah, ja. ist, aber ja. Ne,
sehr gut.
Und mich holt Frieden und Krieg. Mein Gott, das liegt daran, weil ich will automatisch, will ich Krieg und Frieden sagen. Deswegen kürze ich dieses Frieden, habe ich Frieden
das gesagt. Stimmt,
weißt, ja. Das ist irgendwie so drin. Frieden und Krieg holt mich sehr ab.
Ein ganz kurzes Break an dieser Stelle, und zwar muss ich was aufklären. Ich quatsch die ganze Zeit über den Song Frieden und Krieg, den ich total geil finde. Das ist allerdings der Arbeitstitel gewesen. Der Song heißt auf der EP gar nicht mehr so. Das heißt, wenn nächste Woche, Freitag, am 3.5. die EP mit dem Namen Wir wollen nichts erscheint, dann meine ich den Song Gib mir den Rest. Weil so heißt der Song mittlerweile. Nicht mehr Frieden und Krieg, wie gesagt, Arbeitstitel. Hatte ich falsch abgespeichert. Der Song heißt Gib mir den Rest. So, das war's. Viel Spaß mit der Folge.
Ich finde, das ist super schön arrangiert. Und das ist so ein Stichwort auch. Ich mag die Tiefe einfach da drin. Das ist so, du hast so geile Räume nämlich auch. Und das gefällt mir total. Geile Gitarrenarbeit. Und auch so, das ist total individuell, so worauf man halt irgendwie steht und worauf nicht. Und ich mag die Gesangsphasierung total gerne. Das ist so, wie ich es auch machen würde. So, deswegen... Echt cool, freue ich mich drauf.
Das, geil, ja, freut mich.
Ja, freut mich. Sehr. Aber ganz kurz, das müssen wir natürlich noch, was für Gitarren hast du denn benutzt? Was ist denn so, was hat denn da stattgefunden? Was gibt es für Modelle? Und
ja, also pass auf, tatsächlich ist meine Hauptgitarre, die ich spiele, ist halt eine Fender Stratocaster. Mhm. Und ich weiß nicht, da bist du ja der Profi, die hat eine Seriennummer. Die fängt mit E92 an. Das 80s. Heißt also 80s, ah, wirklich? 80s.
Ja, also in der Regel ist es eigentlich so, also ich meine mit den Seriennummern jetzt auch nicht so deep drin, aber eigentlich ist von denen, die man ganz gut nachvollziehen kann, ist S ist für 70s, E ist für 80s, N ist für 90s.
Ach,
und
wirklich?
Dann, okay. Und dann kommt immer, das Z ist dann für die 2000er in dem Fall. Und die Charakteristik bei einer 80s ist ganz oft, dass die meistens sehr, sehr schwer ist. Meistens wiegt die eine Tonne, so gefühlt so. Und
okay.
Genau, es kann natürlich aber auch sein, das müsste ich jetzt dann nochmal selber nachschauen, es kann auch sein, wenn mich nicht alles täuscht, dass das dann auch vielleicht sogar schon Anfang 90s ist, ganz oft. Ich weiß nicht, wann Fender dann die Seriennummer so gewechselt hat, dann kann das vielleicht eine spät oder eine ganz, ganz frühe 90s auch sein oder was auch immer, weißt du, was ich meine? Aber eigentlich ist es mit E, kannst du in der Regel sagen, ist 80s, fertig, genau. Das ist so.
Ja, okay, geil.
Genau.
Ja, siehst du immer, das wusste ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall die Gitarre, die ich halt gerade so hauptsächlich spiele. Mhm. Genau, hat halt natürlich Single Coils und das ist halt auch so ein bisschen so der Sound so, ja. Also so twängig und ja. Halt aber auch mal Chorus ist auch ein bisschen hier und da mal dabei. Aber eigentlich nicht wirklich. Eigentlich ist der hauptcharakteristische Sound ist eigentlich so dieses ziemlich verzerrte, aber halt mit einem ganz schnellen Tape-Delay drauf, dass sich das so räumlich anhört. Das ist eigentlich so das, was wo ich irgendwann mal dachte, so ach geil, das ist irgendwie so ein Signature-Sound, so fast. So, für die Sache. Und wenn man dann halt aber auch mal so Humbucker-Sachen gebraucht hat, so um mal irgendwie was zu spielen, was so stehende Single Notes oder so, dann halt dann halt mal irgendwie eine SG oder sowas oder eine Jaguar oder so.
Ja.
Genau. Das sind so die Go-To-Gitarren, oder die hauptsächlichen Gitarren, die da so stattfinden. Also noch eine noch eine andere Strat, dann diese hier meine, noch eine Fender Jaguar und ja, so Akustikgitarren, sowas. So eine
Martin. Hast du, okay, so, auch so, so Klassiker, ne? Wahrscheinlich so D28 ja. oder sowas oder D45 oder irgendwie sowas. So klassischer Dreadnought Martin, ja, wahrscheinlich so, ne? Irgendwie großes Ding und
ja, ich, also ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht.
Ich alles gut, das, ich hab nur laut gedacht, ja. Aber ist so, die machen ja immer einen guten Sound in der Regel. So, damit kannst du immer
voll, genau.
Kannst du viel reißen. Ich finde immer so, ich meine, ach, wie gesagt, die, ich musste gerade, als du gesagt hast, Jaguar ist von den, die ist ja von der Form her eigentlich so Jazzmaster und da geht es dann um die Specs. Mhm. Was macht jetzt eine Jaguar zu einer Jaguar, macht eine Jazzmaster zu einer Jazzmaster? Und wir hatten ja gerade im Service eine Mustang und die holt mich einfach sowas von gar nicht ab. Also das ist so die einzige Fender Offset, die mich sowas von 0,000000 kickt. So, ich kann es nicht sagen. So, die ist mir viel zu klein und ich finde eine Jaguar aber wiederum, so für den Humbucker-Sound, weil es gab so, die gibt es glaube ich nicht mehr, mal eine Serie Made in Japan Jaguar von Fender, die auch nicht dieses Vibrola-Trem oder wie auch immer das hinten heißt, ich komme jetzt nicht mehr drauf, was sonst eine Jazzmaster hat, sondern die wirklich wie bei einer Les Paul Tune-O-Matic und Stop-Tailpiece hat. Finde ich ultra geil. Mhm. Und die muss ich mir mal irgendwann nochmal schießen. Die wird oft mal Gebrauch gehandelt. Und die hätte ich gerne. Aber die finde ich auch so von den Offset-Gitarren her, ist eine Jaguar eine ultra geile Gitarre. Punkt. So, Humbucker und gib ihm. Fertig. Nicht irgendwie so Jazzmaster mit irgendwie noch Mini-Switches, um noch irgendwie was out of phase und was auch immer seriell parallel zu schalten, brauchen wir nicht. Wir wollen einfach Humbucker-Sound haben in einer coolen Offset-Variante. und ist auch irgendwie, voll, ich finde, ja, voll. Und ich finde es einfach auch total Rock'n'Roll. So, genauso wie auch am Ende auch eine SG. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich meine, jetzt mal, lasst uns mal bitte ganz kurz an der Stelle auch alle Leute da draußen mal auch nur eine Lanze irgendwie für eine SG brechen, weil wie alt ist das Teil? Wie, also ich meine, irgendwie alle geilen ästhetischen Gitarren sind einfach schon scheiße alt, aber eine SG ist einfach irgendwie, also man muss natürlich auch ein bisschen Bock drauf haben, aber die hat was Böses, weil die halt irgendwie so dieses Teufelsding natürlich auch hat, aufgrund ihrer beiden Cutaways, die so zusammenlaufen. Aber ey, das ist doch ein Statement. Also wirklich, wenn du Bock drauf hast, eine SG ist einfach, die kannst du in jeder Band halt irgendwie spielen. Ob du sagst Punkrock, SG. Ob du sagst,
absolut.
Ey, Metal irgendwie auch SG, geht total klar. Guckst dir den anderen Colorway aus, wenn du keinen Bock auf Cherry Red hast. Oder auch, ey, guckt euch Derek Trucks an, so Slide-Gitarrist bis zum geht nicht mehr, weil spielt der Typ hier eine SG? So eine SG ist einfach die eierlegende Wollmilchsau. Wie geil ist das bitte? So deswegen. SG.
Ja, ja, und lässt sich halt auch einfach total gut spielen. Ne? Du kommst halt irgendwie, es ist anders als so eine Les Paul, die halt einfach irre schwer ist.
Ja.
Macht die einfach, so eine SG einfach mehr Spaß zu spielen, fand ich immer oder finde ich, weil du kannst halt auch ganz hinten, also ganz unten da noch genau, so total easy spielen. Ja. Die spielen, die ist halt sowieso leicht, so, und ist geil. Ja, fand ich auch.
Genau, meistens ein bisschen kopflastig so, ne, einfach weil der Korpus gefühlt nichts wiegt, so. Aber ansonsten gebe ich dir recht, einfach so, die ist so geil tief ausgeschnitten, so, ich meine, bei der Les Paul, man will das ja auch irgendwie so, da gibt es halt nur einen Cutaway so und alles ab den Bassseiten, ab dem 12. Bund wird dann schon sportlich. So, aber bei einer SG, du kommst einfach überall hin. Es ist einfach, das ist ultra cool, das ist wirklich geil, so, das muss man schon sagen. Klar, man muss natürlich Bock auf die Form generell so ein bisschen haben, ist eine absolute Geschmackssache, aber wie gesagt, an der Stelle, wie sagt man, Shoutout an SG. Fühl dich gedrückt und geehrt, du tolle Solid-Gitarre. Ey, finde ich aber, ist eine gute Auswahl, also gefällt mir. Gefällt mir sehr. Was ist denn mit
sehr gut.
Was ist denn mit Shows und sowas? Oder habe ich da was nicht auf dem Schirm? Gibt es da was? Habt ihr was geplant? Ist was am Start? Oder,
ja, das ist genau, jetzt ist es erstmal so, jetzt kommt ja erstmal so die EP und dann bin ich auch einfach erstmal gespannt, so wie so die Reaktionen natürlich sind. Und bin jetzt auch schon dabei, an neuen Songs zu arbeiten. Mhm. Und würde auch planen, ein Album zu machen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Mhm. Wahrscheinlich realistisch nächstes Jahr. Mhm. Und ja, wenn's gut läuft, dann sind halt vielleicht im Herbst diesen Jahres schon ein paar Shows, ja, noch nicht ganz spruchreif, aber vielleicht in eine oder andere Support-Show oder sowas. Das würde Sinn machen. Genau. Und ja, mal gucken. Also das wäre auf jeden Fall der Plan. Das wäre, hätte ich auf jeden Fall sehr Bock drauf, weil das vermisse ich auch natürlich. Und also auch diese unmittelbare Resonanz zu bekommen, also es ist jetzt auch irgendwie, fühlt sich cool an, jetzt auch irgendwie Feedback zu kriegen, das jetzt zu veröffentlichen und Leute schreiben mir SMS und so, und Leute, die ich schon ewig nicht mehr getroffen habe von Bands oder so und sagen, hey, finde ich echt richtig gut und so. Das finde ich total cool und auch so die Reaktion von den Leuten, aber natürlich geht nichts darüber am Ende, das halt auch natürlich live zu spielen und deswegen habe ich da mega Bock drauf und freue mich da drauf. Aber eben erstmal gucken, so es ist jetzt noch nichts ganz Konkretes, was ich jetzt hier so leider, was ich jetzt ankündigen kann, sonst würde ich's machen. Aber ich würde das planen zum Herbst irgendwie und darauf hoffen, dass das klappt. Und gerne hier so die Tiere nett auschecken oder Instagram die Tiere Band.
Ich verlinke das eh, ne? So. Also das mache ich natürlich sofort. Ja. Das
ist mega gut. Da kriegt man es auf jeden Fall mit. So.
Nein, das wird ja auch immer in meinem Podcast sowieso immer alles verlinkt und vor allen Dingen auch so direkt hinter deinem Namen im Titel, im Folgentitel, so steht das auch direkt dahinter. Also da mache ich natürlich immer gerne Werbung für. Nee, das war jetzt wirklich eine Interessensfrage, weil das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schema, ob er jetzt Shows geplant hat oder nicht. Weil ich komme ja auch dann immer gerne vorbei, wenn das zeitlich passt. Und das habe ich natürlich dann immer auch auf dem Schirm. Und dann komme ich
geil,
das,
sehr gerne.
Also wie gesagt, weil ich habe gerade die EP heute nochmal rauf und runter gehört. Mache ich ehrlicherweise natürlich dann auch nochmal so, wenn ich weiß, ey, wir haben später Podcast, dann höre ich natürlich gerne mal rein. Aber das ist halt mein Nerv. Mich holt das ab. Mir gefällt das. Gute Produktion.
Geil.
Das wirklich.
Freut mich
ja.
sehr.
Ja. Jetzt, ich habe noch eine Frage, weil das beschäftigt mich ein bisschen. Da muss ich mich noch ein bisschen abholen. Und zwar, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, und zwar Richard Mohlmann Records. Das ist dein Label, ne?
Mhm. Ja, ja.
Also, und du hast du Beat 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 produziert?
Ja, ja.
Wie witzig ist das denn bitte? Weil ich kenne den Bassisten.
Kennst du die?
Ja, das ist halt voll geil.
Ach, geil.
Ich musste voll schmunzeln vorhin, weil liebe Grüße an den Tim vom Beat Beat Beat. Der hat nämlich Bass gespielt und das ist meine alte, in dem Fall Gladbach Connection.
Ach geil.
Ja, weil der hat nämlich irgendwann, ich habe in München in München-Gladbach studiert und da hat der Tim dann irgendwann so ein kleines veganes Café nämlich betrieben. Und
ach nein, geil.
Ja, genau. Das Kaffee, wie hieß denn das damals? Gibt es jetzt auch alles nicht mehr. Ich meine, das hieß Kaffee Freigeist mit V geschrieben, weil es halt ein veganes Kaffee war. Und der auch in einer WG halt auch gelebt hat, in der ich super lange halt immer auch abgehangen habe und sowas. Und dann sind wir dann irgendwie darauf zu sprechen bekommen, dass er aber selber auch irgendwie Musik gemacht hat und er halt bei der Band Beat 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 halt gespielt hat. So. Und der hat das aber immer so ein bisschen, der hat das doch immer so ein bisschen nur so sweet halt immer erzählt, weil er sagte, ja, es gibt es ja jetzt nicht mehr und bla und bla und bla, aber die waren echt ganz gut, auch am Start, so, das war so richtig so,
total.
Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, ich dachte so, boah, wie geil ist wieder so eine Überschneidung, das ist ultra witzig, dass du die auch noch produziert hast und sowas, das ist,
voll. Ja, absolut, das war geil, das war 2010 tatsächlich, ja.
Ja, aber ich meine einfach auch schon 14 Jahre her, also das...
Absolut, total crazy, ja.
Großer Gott, das ist... Manchmal macht mich das ein bisschen, war nicht traurig, aber ich vergesse manchmal, wie schnell so eine Zeit einfach verfliegt, so, das ist einfach krass, 2010, unglaublich.
Und daraus ist ja auch Roosevelt entstanden tatsächlich, der Schlagzeuger... ist jetzt, macht jetzt sozusagen ja Solo oder, ne, also quasi und ist jetzt Roosevelt, genau.
Das hat mir der Tim nämlich auch erzählt, so genau, jetzt, da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen, wenn du es nicht gesagt hättest, aber genau, da macht es Klick, das hat er mir erzählt und weil der Tim meinte auch immer so zu mir, meinst so, ja, und wir haben irgendwie voll viele so, ja, was heißt ehemalige Fans, aber Fans, die uns immer noch irgendwie hören, die würden sich freuen, wenn mal eine Reunion nochmal zustande kommen würde und er meinte, also ich will jetzt nicht vorschädigend sein, aber den Stand, den ich immer hatte, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dieser Stand, aber der meinte immer, nee, das wird nicht stattfinden, dass wir nochmal eine Reunion machen, so. Aber er meinte auch, glaube ich, wie geil das war, der meinte auch irgendwie, dass das auch so, die wurden wirklich so zufällig mehr oder weniger entdeckt auch so und dann sind die auch so ein bisschen echt eingeschlagen, meine ich. Also das war echt schon, die haben sich dann echt so kurz entdeckt und dann einmal so, ja, wie im Film, so, dann haben die eine Show gespielt und dann war da irgendein Typi vom Label oder sowas und meint, ey, ich finde euch geil, lass mal hier Plattenvertrag machen und der hat das immer so witzig erzählt.
Ja, voll, absolut. Das war ja auch so irgendwie die, meine Label-Hochzeit so ein bisschen. Mhm. Und da habe ich auch so verschiedene Bands veröffentlicht, auch zusammen mit Universal tatsächlich. Eben auch viele von diesen Bands produziert, unter anderem auch Ghost of Tom Joad und so.
Mhm, genau,
und ich war auch mit Tom Joad gerade im Studio und dann wurde mir diese Band Beep Beep Beat halt angeboten und wurde gesagt, hey, willst du die machen so? Willst du die rausbringen? Und dann habe ich das irgendwie so, weil es alles so busy war und habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Da habe ich mir so drei Videos angeguckt, wie die irgendwo in Köln oder so in der Kneipe spielen und die Leute total auf dem Kopf standen so und ich dachte so, wow, das ist echt geil, das ist echt richtig gut, will ich auf jeden Fall machen, finde ich super. Und hat dann die ersten fünf Songs haben die halt irgendwie selber aufgenommen oder so, das war die erste EP und die habe ich einfach nur gepresst, ich musste da gar nichts machen, gar nicht produzieren oder so und habe das dann gemacht und habe die kennengelernt in Berlin, bin dann da hingefahren, nach einer langen Studio-Session sind wir da hingefahren, der Sänger von Ghost of Tom Joad und ich und ich habe mich dann vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der von eurem Label und ich habe auch hier eure Platten dabei. So. Ja, genau. Und dann haben wir halt irgendwie das Album zusammen gemacht. War sehr witzig. Also war echt coole Band. Also auch wirklich mega talentiert, geile Songs und
Tja. Das gibt's halt, ich weiß noch nicht mal, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal ganz tief kram, weiß ich noch nicht mal, ob die offiziell aufgelöst sind. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Tim hat mir mal erzählt, wir sind gar nicht offiziell aufgelöst, sondern haben immer noch so einen offiziellen Pausenstatus. So. Wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht. So, aber ich habe den Tim auch schon, ich glaube, nach diesem Podcast werde ich gleich dem Tim direkt eine Nachricht schreiben, weil mein Kontakten kram und sagen so, ey, weißt du noch? Weißt du,
wie ich den Podcast gemacht
habe? Auf jeden Fall mache ich das. Kannst du mir noch mal ganz kurz dieses Richard Mohlmann Records, was gibt's da eine Story zu? Weil ich kann das gar nicht zuordnen oder müsste ich das zuordnen können oder ist das ein Insider oder sowas? Oder?
Du meinst den Namen Richard Mohlmann,
ja, also, genau.
Wie der zustande gekommen ist oder was? Ja, okay, dann erzähle ich die Geschichte. Und zwar, das kann man natürlich nicht wissen. Das ist eine Fantasiefigur und zwar. Ist es so, dass ich hatte, also wir haben damals früher, als es noch kein ISDN gab, habe ich so Scherzanrufe gemacht, noch vor Studio Braun. So, so saßen wir als Kiddies früher bei mir im Zimmer und haben irgendwo angerufen mit, also man musste ja die Nummer noch nicht unterdrücken, weil die sah man einfach nicht und hat irgendwie sich als irgendwer ausgegeben und hat irgendwie
langes
was weiß ich, irgendwas erzählt und Leute verarscht und so weiter und das war halt ultra lustig und alle haben sich auf die Finger gebissen, damit man nicht lacht und so, das war sehr sehr entertaining auf dem Dorf so und auf jeden Fall so und ich, das war so vor Muff Potter noch so und als wir haben dann mit Muff Potter eine Single aufgenommen oder eine EP aufgenommen mit zwei Songs nur zur Natur oder sowas. Und wir wollten unbedingt eigentlich, dass da drei Songs drauf sind, damit das irgendwie geiler aussieht. So, damit man irgendwie, weiß ich nicht, weil zwei Songs haben wir gedacht, nee, das sieht irgendwie doof aus, lass uns da drei Songs drauf machen. Ja. Und dann hatten wir aber einfach diesen dritten Song nicht und dann haben wir gesagt, ey, pass auf, dann lass uns da einen Scherzanruf draufpacken. Ja. So. Ja. Also, und dann so, okay, dann habe ich halt irgendwie so mich immer als, also habe ich bei so Leuten angerufen, die irgendwie Potthoff hießen oder so, weil das so ähnlich klang wie Potter. Und dann habe ich irgendwie so einen Scherzanruf gemacht und wir haben den aufgenommen und haben den tatsächlich auf Vinyl gepresst. So. Und dann haben wir dann die Credits hinten auf diese EP geschrieben, also wo welcher Song aufgenommen wurde. Und dann bei diesem Scherzanruf haben wir dann haben wir gesagt, okay, das muss so aussehen wie ein Track, also wie ein Song. Und dann aufgenommen im Richard Mohlmann Studio. Und warum Richard Mohlmann? Weil ich mich bei diesem Scherzanruf als Richard Mohlmann ausgegeben habe, einfach random, so random Name. So.
Ja.
Und dann, als ich dann so irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, drei Jahre später tatsächlich ein erstes kleines Mini-Tonstudio in Münster hatte, habe ich das Richard Mohlmann Studio genannt, auch. Weil das ja auf der Single so stand. Und dann, als ich dann das Label gemacht habe, was irgendwie auch so ein bisschen aus diesem Studio-Kontext raus entstanden ist, habe ich das einfach Richard Mohlmann, nicht Studio, sondern Records genannt. So ist der Name entstanden.
Geil. Ganz ehrlich, ich finde so Stories immer ultra, ultra geil. Weil das so, ich jetzt, weißt du, ich habe davon ja auch jetzt in dem Fall keinen Plan und ich dachte jetzt, boah, Richard Mohlmann, ja, könnte jetzt irgendwie...
Muss man das kennen? Muss man, ja, den muss man wahrscheinlich kennen. Das ist wahrscheinlich so eine Legende oder so.
Genau, ne, genau.
Musiklegende.
Genau, und ich habe gar keine Ahnung.
Soul-Sänger.
Ja, genau, Soul oder was auch immer. Oder irgendwie so in der, was auch immer, in welcher Bubble halt total bekannt ist. Und ich weiß es aber nicht. Mhm. Und mich holt sowas extrem ab. Und ich muss dazu muss ich auch noch eine kurze Anekdote erzählen. Es ist jetzt ein bisschen local. Ich habe ja, das wissen auch viele Leute, die das hier hören, ich habe ja ganz, ganz lange auch im Gitarrenladen gearbeitet. Und hier in Essen gibt es halt einen legendären Gitarrenladen, den Musikshop Axel. Und aha, der, okay. Genau, der Musikshop Axel gibt es wirklich schon lange. Lange, lange, lange. Ich glaube bestimmt seit den 60ern, 70ern oder sowas würde ich sagen. Aber mit dem jetzigen Inhaber, mit dem Lars, ganz liebe Grüße an der Stelle, seit Anfang der 90er, Anfang Mitte der 90er. Seitdem hat der Lars den Laden. Jetzt ist das aber so, weil das natürlich auch so ein bisschen Folklore ist, dass die Leute auch immer denken wegen, also ich meine dieser Name, Musikshop Axel, also wie geil ist schon dieser Name einfach so, weißt du? Und der Lars hat den einfach auch nie geändert, der hieß schon immer Musikshop Axel. Und dann ist immer so ein Klassiker auch so, wenn dann die Leute auch zu mir in meinem Laden dann halt kommen, dass die mal sagen, ja, ich war auch damals noch Kunde beim alten Axel. Jetzt, um die Leute mal kurz abzuholen, es gab nie einen Axel, also den gab es bis heute einfach nicht, sondern der Inhaber, der den Laden gegründet hat, der hieß einfach Horst Stromberg. So, das ist so der, das ist der, so, und warum der den Namen Musikshop Axel genannt hat, keine Ahnung, der Typi lebt auch nicht mehr, also Horst Stromberg ist mittlerweile auch verstorben. Und der Lars, der
jetzt... Okay, man kann den auch nicht mal mehr fragen.
Ne, genau, man kann ihn leider nicht mehr fragen so und der Lars, der den Laden hat, der wird natürlich dann auch immer noch irgendwie als Axel in Verbindung gebracht, dass das auf einmal der Axel ist. Der heißt aber, genau, und das ist aber, das ist dann immer so eine Story dahinter, wie gesagt, so dieser Musikshop Axel, es gibt diesen Axel, den gab's, also es gab einen Typi namens Horst Stromberg, aber der hat einfach nichts mit dem Axel zu tun. Vielleicht hat er als Zweitname Axel geheißen oder was auch immer.
Oder er hat Scherzanrufe gemacht.
Wie geil wäre das denn bitte? Ey, ich glaube, die Tochter von dem lebt aber noch, weil die hat uns nämlich erzählt, nämlich dass ihr Papi nicht mehr lebt, so vor ein paar Jahren. Aber wie geil wäre das denn bitte, wenn der Scherzanrufer einfach gemacht hat? Oder einfach, okay, aber ich liebe so Stories einfach total gerne. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist so. Und dann aber dieses Richard Mohlmann klingt auch so, das klingt so erhaben. Einfach, weißt du, das klingt so, das hat was. Allein vielleicht wegen Richard schon. Das ist, klingt dann schon so, ja, hat was. Finde ich eine gute Story.
Ja. Sehr gute Story. Ja, ja, wir haben dann auch irgendwann mal so, die Leute gefragt, ey, wer ist eigentlich Richard Mohlmann? Und dann haben wir gesagt, derjenige oder diejenige, die uns die beste Biografie schreibt, kriegt irgendwie, was weiß ich, ein Bundle von allen Richard Mohlmann-Releasen. So, das kamen echt geile Sachen bei raus.
Ja. Ach man, ey, das waren auch Scherzanrufe. Ich meine, obwohl, nee, dafür war ich dann doch immer zu unmutig. Ich habe mich das nicht getraut oder ich war da viel zu aufgeregt für. Klingelmännchen habe ich gerne gemacht. Das ging noch. Das war noch das höchste aller Gefühle. Aber sonst so Scherzanrufe, die Zeit, es ist einfach vorbei. Das, oder geht's überhaupt noch?
Absolut, das ist das. Das ist, ja, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, echt vorbei. Also spätestens seit ISDN oder so oder seit natürlich auch Handys, also seitdem du halt einfach die Nummer siehst auf dem Display oder so, kannst du, glaube ich, sowas nicht machen. Aber bei uns auf dem Dorf war das halt so, die Leute sind sofort an die Decke gegangen, also in der ersten Sekunde, und das war halt ultra lustig natürlich. So. Naja, und dann kam ja Studio Braun und haben da direkt ein paar Alben veröffentlicht mit sowas. Das war irgendwie ganz geil.
Wirklich? Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. So,
Ach so, ja. Also, naja, also Heinz Strunk sagt dir vielleicht was.
Ja, klar, auf jeden Fall. So, ja. Also ich bin auch mit Studio Braun konform, aber jetzt nicht so tief. Also das ist alles ein Begriff und Heinz Strunk sowieso. Aber
also, genau. So,
und auch, Rocco Schamoni ist doch auch mit drin.
Ja, voll genau. Und die haben halt tatsächlich so auch so Scherzanrufe gemacht und haben das halt auch richtig veröffentlicht so als... weiß ich gar nicht, ob das sogar auf Vinyl war oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall waren das richtige Veröffentlichungen, so. Und die sind damit sogar auf Tour gegangen und haben so Live-Scherzanrufe gemacht. Ich weiß nicht, ob die das jetzt immer noch machen, so, keine Ahnung.
War wirklich Wahnsinn. Ich finde es ultra geil. Für die Leute ganz kurz mal, also um das einzuordnen, gerade mein Gott, nicht Rocco Schamoni, sondern Heinz Strunk. Die Leute, die ihn nicht kennen sollten, zugänglich, hört euch die Ärzte-Scheibe, welche war das denn? Planet Punk, glaube ich, an, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt es den einen oder anderen Song, wo der mit hochgepitchter Stimme ein paar Sachen auf jeden Fall einspricht. Oder das Buch und auch...
Oder auch so ein Blasinstrument spielt, oder?
Ja, meine ich auch. Ja, doch, ziemlich sicher. Ich meine, es ist Planet Punk gewesen. Ich, wo er ein paar Sachen auf jeden Fall mit eingesprochen hat, vor den Songs mal so als Intro oder als Skit. Oder natürlich so Der goldene Handschuh, von ihm das Buch, inklusive auch Hörbuch, genau, was er auch selber eingelesen hat, was ich ziemlich witzig, das Hörbuch ist echt geil, also als Hörbuch ist das echt geil, muss ich sagen, weil der macht das schon ziemlich gut. War da auch, weißt du das zufällig, irgendwie ist mir der Name Theo Schlingensief viel, war es auch Studio Braun? Weißt du das?
Theo Schling. Nee, sag mir jetzt gerade nichts.
Naja, okay, vielleicht haue ich ja was durcheinander. Da irgendwas klingelte da gerade. Aber, nee, anyhow. Dann haue ich was durcheinander. Nee, aber auf jeden Fall noch Rocco Schamoni mit Dorfpunks, ne? Genau, das Buch von ihm.
Genau, klar. Das war, glaube ich, so der Debütroman, ne? So, glaube ich. Ja, genau. Daher, das war, wie gesagt, und das war aber tatsächlich noch vor Studio Braun hat man das irgendwie so aufgenommen und
mein Gott,
das gemacht. Ja. Schön. So kam der Name des Labels, ja, genau.
Wie gesagt, ich finde so Storys geil. Das mich holt es extrem ab. Das ist Hammer. Ey, Dennis. Ich hasse das ja immer, Sachen abzumoderieren, weil irgendwann merke ich so, ich kann einfach stundenlang weiterquatschen, weil ich das einfach geil finde. So, und die Crunch-Time so mit anderthalb Stunden ist dann immer so, ist eine gute Zeit. Wir haben eine gute Folge heute abgeliefert. Das, mir gefällt das.
Voll, super. Ja, finde ich auch.
Ich bündel noch mal ganz kurz hier. Also, am 3.5., zwei Tage nach dem legendären Feiertag, Tag der Arbeit, erscheint, ist ein Freitag wahrscheinlich, glaube ich, ne? Ist doch meistens Veröffentlichung immer freitags, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Kommt eure EP von Die Tiere, Wir wollen nichts raus. Genau, schöne 5-Song-EP. Ich habe es ja schon gehört und ich kann das den Leuten ja draußen nur wärmstens ans Herz legen. Ist ja nicht mehr. Ach Quatsch, mein Gott, wir haben ja auch schon Mitte April. Ich vergesse das manchmal. Es ist einfach in ein paar Wochen schon. Das ist noch gar nicht. Das ist gar nicht mehr lange
hin. Ja, voll. Es ist in 2 Wochen. Ja, ja.
Ei, mein Gott, stimmt. Heute ist Mittwoch, genau. Und also Freitag in 2 Wochen ist es dann schon soweit. Und sogar wenn die Folge nächste Woche rauskommt, was natürlich super passend ist, dann ist das für euch da draußen einfach nächste Woche Freitag. könnt ihr überall, wo ihr streamen könnt, was auch immer, könnt ihr die EP Wir wollen nichts von die Tiere einfach hören. So, ganz einfach. Das kann man sich so einfach merken. Passend zur Veröffentlichung haben wir diese Folge nämlich am Start gebracht. Und wendet, man weiß es noch nicht, aber checkt natürlich alles, was Support-Shows, Shows, kleine Konzerte oder sowas angeht. Da ist was in der Planung. Und ich habe ultra viel Bock gehabt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und gerade auch so diese, ich finde das immer schön, wenn man auch so ein paar, was heißt, das hab ich ja mit allen Leuten bis jetzt gehabt, aber manchmal, du kriegst mich halt mit so Sachen, so wenn jemand halt irgendwie sowas wie Death Cab for Cutie sowas fallen lässt, dann bin ich immer sofort so, ach ja, komm, lass uns den ganzen Abend unterhalten. Da bin ich immer, freut mich. Ich fand es sehr schön. Hab mir sehr viel Spaß gemacht, Dennis.
Sehr gut, habe ich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dass das geklappt hat. Danke fürs Teilhaben. Ja, ey, dann bleibt mir an der Stelle nichts weiter zu sagen an die Leute da draußen, die treu diesen kleinen Nischen-Podcast hören. Habt einen wunderschönen Donnerstag. Kommt gut durch die restliche Woche und wir werden uns sehr voraussichtlich ganz, ganz bald wiederhören, weil ihr wisst ja, regelmäßig, unregelmäßig, euer Polski Tagcast. Macht es gut. Ciao.
Ciao.
Genau. Ja, du kannst auch noch, genau, sag auch noch ciao. Tschüss.
Ja, ey. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.